Wenn ich zum Beispiel sage, dass das reichste Prozent in Deutschland ein Drittel des Vermögens besitzt, dann ist es keine Meinung, auch keine linke Meinung, sondern eine Zahl, die wir so gut wie möglich versuchen zu errechnen. Der politische Streit beginnt natürlich danach, also bei der Frage, ob man das dann ändern will.
Eine große Frage, wissenschaftlich fundiert, in nur 15 Minuten beantworten. Das ist das Ziel unseres Podcast-Formats, kurz gesagt. Mit renommierten Gästen aus Wissenschaft und Gesellschaft geben wir Einblicke in verschiedenste Themen. Vom All bis in die Tiefen der Meere, von vergangenen Jahrhunderten bis in die ferne Zukunft, von der Theorie bis zur Praxis. Mein Name ist Laura Räuber. Ich mache in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die Podcasts und damit herzlich willkommen zu Kurz gesagt. Heute geht es um soziale Ungleichheit in Deutschland. Ich spreche mit Fabian Pfeffer, Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für soziale Ungleichheit und soziale Strukturen an der LMU München. Außerdem Direktor des Munich International Stone Center for Inequality Research, einem neuen Forschungsinstitut, das interdisziplinär und aus internationaler Perspektive zum Thema soziale Ungleichheit forscht. Schwerpunkt unseres Gesprächs ist eine mögliche Vermögenssteuer als Instrument, um sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken und auch all die Baustellen anzugehen, die uns in Deutschland beschäftigen. Vom versäumten Wohnungsbau über marode Infrastruktur und fehlende Kita-Plätze bis hin zu unsicheren Renten. Und hier zeigt sich schon, dass soziale Ungleichheit nicht nur arm und reich meint, sondern uns alle betrifft. Die Art, wie wir zusammenleben und wie wer in einer Gesellschaft Verantwortung übernimmt. Die Einleser in dieser Folge stammen von Monique Opetz. Und los geht's. Wenn wir von sozialer Ungleichheit sprechen, dann wird das meist sozusagen vom unteren Ende her betrachtet. Es geht um arme Menschen. Wenn ein Einkommen zu niedrig ist für den Lebensunterhalt, stockt es der Staat mit Bürgergeld auf. Der volle Satz beträgt 563 Euro für Alleinstehende. Hinzu kommen die Unterkunft und Heizung in Höhe der angemessenen Aufwendungen. Dazu gehören auch Nebenkosten wie für Kalt- und Warmwasserversorgung. Bürgergeld erhalten aktuell 5,5 Millionen Menschen in Deutschland, etwa 8% der Gesamtbevölkerung. 1,8 Millionen davon sind Kinder und Jugendliche. Über 2 Millionen sind aus anderen Gründen nicht für Arbeit verfügbar, wie gesundheitlichen Problemen oder fehlender Betreuung für Kinder. Etwa 800.000 der Beziehenden arbeiten bereits und stocken nur mit Bürgergeld auf, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Nur etwa 1,7 Millionen Empfänger sind tatsächlich arbeitslos. Nochmal die Hälfte davon langzeitarbeitslos. Zwei Drittel von ihnen haben keine Berufsausbildung. Wer Bürgergeld bezieht, kann also als arm bezeichnet werden. Denn neben einer Grundversorgung bleibt nichts mehr übrig. Trotzdem sind die öffentlichen Debatten dazu wenig empathisch. Ein Grund: bei steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten wird der Unterschied zwischen Geringverdienern, die sich gerade noch so selbst finanzieren können, und Bürgergeldbeziehern, die durch unsere Steuern voll vom Staat finanziert werden, immer kleiner. Ein weiteres Problem, das häufig angeführt wird, sind die sogenannten Totalverweigerer, die sich weigern, eine Arbeitsstelle anzutreten. Das betrifft deutschlandweit aktuell 16.000 Menschen, also nur 0,4% der Bürgergeldbeziehenden. Der öffentliche Diskurs verschiebt sich dennoch immer weiter Richtung, was kosten uns Bürgergeldbezieher als Steuerzahler und wie könnte man hier einsparen? Im Zuge einer Bürgergeldreform wurde das kürzlich auch ganz konkret mit einem neuen Namen, Grundsicherung, und härteren Sanktionen erhoffte sich die Regierung Einsparungen im zweistelligen Milliardenbereich. Als Mitte Oktober 25 dann der entsprechende Gesetzesentwurf vorlag, sah das aber anders aus. Tagesschau.de berichtete:
Im kommenden Jahr könnten mit dem Wechsel zur Grundsicherung 86 Millionen Euro eingespart werden. 2027 werden die erwarteten Einsparungen derzeit auf 69 Millionen Euro geschätzt. Demgegenüber stehen aber Gesamtausgaben des Bundes für das Bürgergeld. Die lagen im vergangenen Jahr, Angaben der Bundesagentur für Arbeit zufolge, bei rund 47 Milliarden Euro. Die Einsparungen allein aufgrund der Gesetzesänderung fallen daher kaum ins Gewicht. Recherchen der Süddeutschen Zeitung zufolge lassen sich noch nicht einmal 0,2% der Ausgaben für das Bürgergeld durch die Reform herausholen. Und ab dem Jahr 2028 rechnet das Bundesarbeitsministerium sogar mit Mehrausgaben von 10 Millionen Euro, um den Vermittlungsaufwand der Arbeitsagentur zu stemmen.
Was sagt der Experte dazu?
Ehrlich gesagt, der ganze Aufwand rund um die Umbenennung ist mehr Symbolpolitik als Reform. Die Beiträge, die angeblich durch Bürgergeldbetrug eingespart werden, sind winzig, im Verhältnis zum Bundeshaushalt praktisch unsichtbar. Gleichzeitig wissen wir, dass jedes Jahr Milliarden an Leistungen gar nicht abgerufen werden, weil das System zu kompliziert ist oder weil sich Menschen schämen, Hilfe zu beantragen. Das heißt also, die größere Schieflage liegt eigentlich nicht beim Missbrauch, sondern beim Nichtgebrauch. Wenn man jetzt diese ganze Energie, die in populistische Debatten über angeblich zu hohe Sozialleistungen geflossen sind, in Vereinfachung gesteckt hätte, digitale Anträge, klare Zuständigkeiten, bessere Beratung, dann würde ich das für hilfreich erachten. Und auch wer wirklich Geld sparen möchte oder dem Staat zur Verfügung stellen möchte, der sollte dort ansetzen, wo das Geld liegt, etwa bei großen Vermögen, die durch zum Beispiel eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer eingenommen werden könnten.
Und so schnell sind wir auf der anderen Seite des Spektrums, bei sehr reichen Menschen. Interessanterweise kommen sie in der öffentlichen Debatte sehr selten vor, obwohl sie genauso Teil unserer Gesellschaft sind. Das ändert sich gerade ein bisschen. So hat zum Beispiel Bundesfinanzminister Lars Klingbeil im Spätsommer 25 geäußert, er könne sich eine Steuer für Vermögende durchaus vorstellen. Wie steht es eigentlich um die Vermögen in Deutschland? Wie sind sie verteilt?
Die Vermögen in Deutschland sind tatsächlich sehr ungleich verteilt. Wir haben das in unserer eigenen Forschung auch untersucht, im internationalen Vergleich. Zum Beispiel das Ausmaß der Einkommensungleichheit und das Ausmaß der Vermögensungleichheit verglichen. Und in puncto Einkommensungleichheit liegt Deutschland, sagen wir mal im OECD-Vergleich, durchaus im Mittelfeld. Also es ist nicht ganz so ungleich wie in anderen Nationen, aber auch lange nicht so gleich wie in anderen. In puncto Vermögen allerdings liegt Deutschland mit in der Spitzenposition der am ungleichsten Länder. Also es ist tatsächlich so, dass die Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt sind.
Nun hatten wir schon mal eine Vermögenssteuer. Warum wurde die 1997 abgeschafft oder stillgelegt?
Genau, das ist schon ein guter Punkt. Die Vermögenssteuer wurde damals nicht abgeschafft, sondern lediglich ausgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht hatte kritisiert, dass Vermögen ungleich bewertet wurden, etwa Häuser anders als Aktien. Und das hätte man längst beheben können, aber es hat politisch nie wirklich Interesse daran gegeben. Warum? Weil es um sehr, sehr große Vermögen geht, also um sehr einflussreiche Interessen. Technisch wäre dieses Problem allerdings längst lösbar und auch andere Länder machen das vor.
Eine Vermögenssteuer gibt es also seit 1997 nicht mehr. Aber eine Einkommensteuer. Sind damit reiche Menschen nicht ohnehin schon mit höheren Steuern belastet? Wer zur Mittelschicht gehört, zahlt im Schnitt 43% an Steuern und Sozialabgaben auf das eigene Einkommen. Aber, so die Zeit,
wer in Deutschland Multimillionärin ist, zahlt heute im Durchschnitt nur 29% an Abgaben auf ihre Einnahmen. Milliardäre kommen sogar noch günstiger weg. Die beiden BMW-Erben Stefan Quandt und Susanne Klatten haben etwa ein geschätztes Vermögen von rund 49 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 zahlten die zwei laut einer Analyse des Netzwerks Steuergerechtigkeit auf ihr Einkommen von fast 10 Milliarden Euro allerdings nur etwa 26%.
Wie kann das sein? Während die meisten ihr Einkommen durch Arbeit bestreiten und darauf Einkommensteuer zahlen, stammt das Einkommen von Superreichen größtenteils aus Gewinnen und Dividenden ihrer Unternehmen, Immobilien und Aktien. Abgaben auf Unternehmensgewinne und Investitionen werden vom deutschen Staat privilegiert behandelt. Die Unternehmenssteuern liegen in Deutschland im Schnitt bei 30%, an einigen Orten sogar nur bei 23%. Und das Vermögen sehr reicher Menschen wächst währenddessen immer weiter.
In den vergangenen 10 Jahren hat sich der Wert des deutschen Milliardenvermögens etwa verdreifacht.
Aktuell gibt es ca. 184 Milliardäre in Deutschland. In keinem anderen europäischen Land wächst ihre Zahl so stark. Weltweit ist Deutschland mittlerweile das Land mit den drittmeisten Milliardären. Aber mit einer Einkommenssteuer wird man sie nicht erreichen.
Die Vermögenssteuer hingegen würde die Substanz treffen, die sich über Jahre oder oft auch Generationen aufgebaut hat. Also nochmal ein einfaches Beispiel. Eine Krankenschwester zahlt auf jeden Euro Lohn Steuern und Abgaben. Jemand mit Millionenvermögen zahlt auf das Vermögen selbst nichts, nur auf die Erträge und das auch noch mit niedrigeren Steuersätzen. Und das halte ich für recht schwer erklärbar. Ich denke also, eine fairere Lösung wäre, Arbeit tatsächlich etwas zu entlasten und dafür sehr große Vermögen moderat zu besteuern. Mit hohen Freibeträgen, Stundungen für Betriebsvermögen und klaren Regeln, damit niemand in Liquiditätsprobleme gerät.
Laut Oxfam brachte die Vermögenssteuer 1996, bevor sie ausgesetzt wurde, Einnahmen von 4,6 Milliarden Euro. Hätten sich die Steuereinnahmen wie im Schnitt der letzten Jahre vor der Aussetzung der Steuer weiterentwickelt, wären die jährlichen Einnahmen aus der Vermögenssteuer bis 2023 auf etwa 30 Milliarden Euro angestiegen. Was es auch noch gibt, ist die Erbschaftssteuer.
Die Erbschaftssteuer ist in der Tat ein weiteres Instrument für erhöhte Staatsausgaben, das sich in der Tat anbietet aus zwei Gründen. Einerseits, weil die Masse des Vermögens, die weitergegeben wird, sehr hoch ist und in den nächsten Jahren rasant ansteigen wird. Und andererseits, weil natürlich gerade bei der Erbschaftssteuer ein Interesse an Gerechtigkeit entsteht. Ich denke, dass wir hier in der öffentlichen Diskussion der Erbschaftssteuer oft den Auge auf die falsche Ecke der Vermögensverteilung legen. Also es wird oft darüber gesprochen, wie vielleicht kleine Betriebe davon betroffen werden könnten oder wie Omas Häuschen verloren gehen könnte. Wir haben schon in der derzeitigen Regelung Ausnahmen für diese Dinge, zum Beispiel also selbstbewohntes Wohneigentum, das geerbt ist, kann steuerfrei weitergegeben werden. Betriebsvermögen bis zu 26 Millionen kann typischerweise steuerfrei weitergegeben werden. Das betrifft nicht die kleine Bäckerei am Eck oder den kleinen Bauernhof. Es geht also auch bei der Erbschaftssteuer hauptsächlich darum, Milliarden und hohe Millionenvermögen entsprechend fair mit einzubeziehen, die ja unter anderem auch aufgebaut wurden auf öffentlicher Infrastruktur, auf öffentlich ausgebildeten Menschen, die in Unternehmen mitarbeiten. Und hier ein Teil zurückzugeben, denke ich, ist im Interesse aller und ist auch eine gerechte Lösung.
Auch bei der Erbschaftssteuer gibt es Privilegien, die Normalverdiener nicht in Anspruch nehmen können. Die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung ermittelt im Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht in Deutschland, ob für den Erben oder den Beschenkten eine Steuerverschonung in Frage kommt. Voraussetzung der Verschonungsbedarfsprüfung ist, dass der Erwerber nicht in der Lage ist, die Steuer mit seinem verfügbaren Vermögen zu entrichten. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel ein Unternehmen im Wert von 50 Millionen Euro erbt, aber gerade nicht liquide ist, muss er keine Steuer zahlen. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit dazu.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2023 in 26 Fällen Steuern in Höhe von insgesamt 2,1 Milliarden Euro erlassen. In diesen Fällen wurde schätzungsweise ein begünstigtes Vermögen von rund 7 Milliarden Euro übertragen. Das Finanzamt hat darauf zunächst eine Steuer von 2,13 Milliarden Euro festgesetzt. Aufgrund von Bedürftigkeit wurden davon aber 99,7% wieder erlassen. Tatsächlich mussten die Erben und Beschenkten insgesamt nur 6,28 Millionen Euro zahlen.
Die Verschonungsregelungen sind tatsächlich sehr offen und werden zum Teil auch ausgenutzt, um wirklich sehr hohe Vermögen weitgehend steuerfrei weiterzugeben. Das Problem eben der Liquidität ist durchaus eins, das geregelt werden kann.
Dass wir keine Vermögenssteuer haben, hat auch mit der Angst zu tun, reiche Menschen oder ganze Unternehmen könnten Deutschland sonst verlassen. Ist da etwas dran?
Diese Argumente klingen plausibel, sind empirisch allerdings recht schwach. Die meisten Vermögenden ziehen nicht weg, weil ihr Vermögen hier gebunden ist. In Unternehmen, in Immobilien, in Netzwerken. Auch eine Maschinenfabrik können sie nicht einfach mal nach Monaco tragen. Natürlich ist es so, dass angenommen wird, dass Kapitalflucht, Steuerflucht ausgeprägter ist, wenn es um Vermögen geht. Aber auch hier muss ich Ihnen sagen, hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Durch internationalen Informationsaustausch ist das Vermögen in Steueroasen in den letzten Jahren fast halbiert worden. Also auch hier geht es eigentlich nur darum, das zu regeln. Und siehe da, es ist möglich, auch die illegale Steuerflucht von Kapital zu reduzieren. Die wirkliche Frage ist also nicht, ob sehr Vermögende abhauen, sondern ob wir den Mut haben, faire Regeln zu machen. Es geht nicht um Bestrafung, sondern, wie schon vorher gesagt, um Beteiligung an einem System, von dem alle profitieren.
Aber was ist mit mittelständischen Unternehmen oder mit nötigen neuen Investitionen? Würde eine Vermögenssteuer hier Wachstum hemmen?
Man kann den sogenannten Mittelstand natürlich schützen mit hohen Freibeträgen, mit Stundungen, und Investitionen hängen ohnehin stärker von der Nachfrage ab, also von Fachkräften und einer stabilen Infrastruktur, als zum Beispiel von einer moderaten Vermögenssteuer, die etwas von diesem Gewinn abfasst.
Im Gegenteil, eine Vermögenssteuer, die vor allem Superreiche trifft, würde den gesamten Mittelstand eher entlasten.
Wenn große Vermögen einen Beitrag leisten, kann der Staat die Mitte gezielt entlasten bei Steuern, bei Sozialabgaben oder bei anderen Gebühren. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Kita-Plätze, der öffentliche Personennahverkehr oder Medikamente günstiger werden, dann spart eine Familie im Monat oft mehrere hundert Euro. Und das spürt man stärker als jede kleine Steuersenkung. Die meisten Modelle zur Vermögensteuer sehen Freibeträge von mehreren Millionen vor. Das heißt, Haus, Ersparnisse, Altersvorsorge bleiben unberührt. Es geht eher um jene, die hundertfache oder tausendfache Vermögen besitzen. Nochmal zur Erinnerung, das ist manchmal vielleicht verloren. 1 Milliarde sind 1.000 Millionen. Wir sollten diese Relation uns erstmal vorstellen, um zu verstehen, dass Diskussionen über die Beteiligung hoher Vermögen einen sehr kleinen Anteil der Bevölkerung treffen. Und ich denke, sie könnten aber zum Profit mehrerer da sein, wenn eben genau diese Einnahmen in, was ich öffentliches Vermögen nenne, investiert werden könnten.
Die soziale Ungleichheit, das hat mir Fabian Pfeffer am Rande unseres Interviews gesagt, können wir ohnehin nicht mehr aufhalten, weil Superreiche sich so weit von der restlichen Bevölkerung entfernt haben und ihre Vermögen jährlich so exponentiell wachsen, dass das nicht mehr einzuholen ist. Aber man könnte durch gezielte Steuern einen kleinen Teil dieser Vermögen für öffentliche Investitionen nutzen. Fabian Pfeffers Forschung zielt dabei nicht auf eine direkte Politikberatung, sondern es ist Grundlagenforschung. Sie geht auch über unsere aktuellen Grenzen hinaus, über das, was wir heute als politisch machbar ansehen, und fragt, was könnte sein.
Tatsächlich geht es uns bei der sozialen Ungleichheit um viele Aspekte. Das Vermögen ist eines. Es ist tatsächlich eine Dimension der Ungleichheit, die besonders ausgeprägt ist. Und deshalb haben wir dazu auch sehr viel Forschung. Wir schauen uns allerdings genauso auch Einkommens-, Bildungsungleichheit und andere Formen von Ungleichheit an. Vergleichen die über Nationen hinweg, aber auch die Frage, wie sich diese Ungleichheit über die Generationen weiter vererbt oder eben auch nicht. Also wie sich zum Beispiel auch die schon angesprochene Vermögensungleichheit in ungleiche Bildungs- und Berufschancen der Kinder übersetzt. Wir haben das auch für Deutschland mittlerweile bestätigt, dass natürlich die Vermögensungleichheit auch zu ungleichen Bildungschancen beiträgt. Für solche Themen brauchen wir Daten, und wir kümmern uns eben darum, dass genau solche Daten auch zur Verfügung stehen. Wir haben momentan Interessen, auch mitzuhelfen, Steuerdaten für diese Themen zu benutzen. Und zuletzt beschäftigen wir uns auch noch mit sogenannten realen Utopien, also Alternativen zu den derzeitigen Regelungen, die im ersten Moment vielleicht etwas utopisch scheinen, aber von uns als Sozialwissenschaftlern erstmal auf ihre Machbarkeit abgeprüft werden können. Ob sie nun politisch umsetzbar sind oder nicht, interessiert uns dabei im ersten Schritt nicht, sondern ob wir datenbasiert herausfinden können, ob andere Alternativen, die ja durchaus schon in manchen Ländern bestehen können, eben umsetzbar werden. Es geht also nicht nur um Träumerei, sondern auch um evidenzbasiertes Zukunftsdenken. Und unser Ziel ist es, die Öffentlichkeit und auch die Politik mit belastbaren Zahlen zu bereichern, nicht Meinungen, sondern eben messbaren Zusammenhängen.
Diese belastbaren Zahlen helfen vielleicht auch dabei, die öffentlichen Debatten zu sozialer Ungleichheit weg von politischen Spektren zu holen. Die Argumentationsgrundlage sind dann Daten und Fakten, die für sich sprechen.
Das ist in der Tat unser Ansatz und auch unsere Hoffnung, dass wir eben diese Diskussionen zuerst mal mit den Daten beginnen können, nicht mit dem Urteil. Also wenn ich zum Beispiel sage, dass das reichste Prozent in Deutschland ein Drittel des Vermögens besitzt, dann ist es keine Meinung, auch keine linke Meinung, sondern eine Zahl, die wir so gut wie möglich versuchen zu errechnen. Der politische Streit beginnt natürlich danach, also bei der Frage, ob man das dann ändern will. Und ich denke, auch dabei haben wir eine Verantwortung als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir müssen diese Zahlen oftmals erstmals mit Leben füllen. Wir müssen also auch zeigen, was es so im Lebensalltag ausmacht. Gerade bei der Vermögensungleichheit übrigens ist es ganz schwer. Ich habe ja mich schon zu der lapidaren Aussage hinreißen lassen, dass 1 Milliarde 1.000 Millionen sind. Das mag den meisten bekannt gewesen sein. Aber dennoch sind selbst diese Abstände, glaube ich, für viele von uns schwer verstehbar. Ja, also wir tun das zum Beispiel auch durch Darstellungen wie Videos und Visualisierungen, indem wir Vermögen als Münzstapel zeigen, ja, um sichtbar zu machen, wie extrem die Unterschiede sind. Also ich bin ja in München, Sie könnten sich jetzt zum Beispiel vorstellen, Sie stapeln das Vermögen eines durchschnittlichen deutschen Haushaltes in 1-Euro-Münzen. Und dann kommen Sie ungefähr in der Mitte der Verteilung, also dem durchschnittlichen Haushalt, auf die Höhe des alten Peters in München. Nun, wenn Sie weiter stapeln, um in die oberen Gefilde zu kommen, unter anderem zum Beispiel auf die Manager-Magazin-Liste, dann kommen Sie in sehr hohe Gefilde, nämlich in Richtung internationale Raumstation. Sich an diese Relation zu erinnern, denke ich, ist wichtig und würde dieser Debatte auch gut tun.
Und wie könnte eine reale Utopie, wie Fabian Pfeffer sie untersucht, für eine Stadt wie München aussehen?
Wenn wir mal München als Beispiel nehmen und alle Probleme, die es in München und natürlich auch in ganz Deutschland gibt, hohe Mieten, zu wenig Wohnbau, zu wenig Kita-Plätze, unsichere Renten, währenddessen schwelt irgendwie die Klimakrise und man müsste da noch irgendwie ganz viel machen. Können Sie mal so ein Bild, so eine reale Utopie zeichnen, wie es aussehen könnte?
Ja, gerne. Sie haben ja im Endeffekt schon die Beschreibung des Ist-Zustandes gemacht. Dann versuche ich mich mal an der Beschreibung des Soll-Zustandes. Also stellen Sie sich eine Stadt wie München vor, in der eine Pflegekraft oder ein Busfahrer eine gut bezahlbare Wohnung findet und die Heizung läuft mit erneuerbarer Energie, die Kosten sind planbar, Bus und Bahn fahren eng getaktet, sicher, günstig, Kitas sind zuverlässig, Schulen gut ausgestattet und so weiter. Die Liste geht weiter. Und ich würde dann gleich dazu sagen, dass all das auch sehr finanzierbar wäre, wenn eben zum Beispiel große Vermögen einen moderaten Beitrag leisten würden. Das würde auch in einer Stadt wie München, die mittlerweile durchaus von Schulden geplagt ist, machbar sein.
Vielen Dank an Fabian Pfeffer und vielen Dank Ihnen und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.